Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Ob die Gremien der öffentlich-rechtlichen Sender ihrem Kontrollauftrag nachkommen, ist immer wieder Thema. Teilweise ist sogar die Frage, ob sie dazu überhaupt in der Lage sind. Wie zuletzt nach den Skandalen im RBB vor 3 Jahren. Die Otto-Brenner-Stiftung hat vor einem knappen Monat eine Studie veröffentlicht, die den diversen Kritikpunkten rund um Rundfunk-, Verwaltungs-, Fernseh- und Hörfunkräte neu auf den Grund gegangen ist. Autor ist der Dresdner Medienjournalist und ehemalige Läuft-Gast Peter Stavovi. Stavovi stellt unter anderem fest, dass der Einfluss der Politik in den Gremien größer sein könnte als bisher gedacht, wenn man nicht politische Ämter zugrunde legt, nämlich, sondern Parteizugehörigkeiten. Er kritisiert außerdem mangelnde Transparenz und zu wenig Programmbeobachtung. Inzwischen hat es einige Reaktionen auf die Studie gegeben. Deswegen spreche ich heute über den Stand der Dinge mit Dominik Speck. Er ist nicht nur Journalist, sondern auch Medienwissenschaftler an der TU Dortmund und promoviert aktuell zum Thema Transparenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im europäischen Vergleich. Und als Medienkritik ein Audioprojekt von Zeit Online, was auch nur ein fancy Name für Podcast ist, über 5 Jahre Corona-Pandemie. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Dominik.
Hallo Alex.
Du hast dich für EPD Medien mit der Studie der Otto-Brenner-Stiftung befasst und du beschäftigst dich auch sonst oft mit den öffentlich-rechtlichen Gremien. Der Befund, der am meisten berichtet wurde jetzt aus dieser Veröffentlichung, war eigentlich diese sozusagen Umgehung der Politikquote der Festgelegten. Kannst du diesen Befund mal kurz zusammenfassen nochmal?
Genau, also was Peter Stavovi, der Autor der OBS-Studie, da gemacht hat, ist ja, dass er sozusagen die Regeln des Bundesverfassungsgerichts für den Politikeranteil in den Gremien verglichen hat mit dem, sagen wir mal, tatsächlichen Politikeranteil. Das heißt, vor 11 Jahren, 2014, hat sich das Bundesverfassungsgericht ja vor allem mit den Gremien des ZDFs befasst, wo es damals eine hohe Staatsquote gab von mehr als 40% der Mitgliedern, die irgendwie direkt von Partei- und Staatsvertretern gestellt worden sind. Und da hat das Gericht gesagt, nee, also so geht's nicht. Ihr müsst diesen Staatsanteil auf maximal 1/3 der Mitglieder begrenzen. Das, und das zeigt eben die Studie von Stavovi auch, das haben dann auch alle Gremien außer der Deutschen Welle, für die aber andere Regeln gelten, haben diesen Anteil umgesetzt. Aber was nichtsdestotrotz weitergemacht wird, ist, dass eben Menschen mit Parteizugehörigkeit, und dazu zählen jetzt nicht nur Leute, die irgendwie Mitglied der Partei sind, sondern wirklich auch ehemalige Bundesministerinnen, Bundesminister, dass man die sozusagen über Sitze in die Rundfunkgremien schickt, die eben diesen gesellschaftlichen Organisationen vorbehalten sind, also Verbänden, Gewerkschaften und so weiter. Und da kommt eben dann Stavovi drauf, dass man insgesamt in den Verwaltungsräten sogar 53% Politikerinnen und Politiker sitzen hat. Das heißt, dieses Drittel ist eben weit übersprungen dann hier.
Und wie siehst du das? Ist das gerechtfertigt, Parteizugehörigkeit als Kriterium hier anzulegen? Es gab ja auch Kritik an genau dieser Messung sozusagen.
Genau, die Kritik kam natürlich von Gremien oder auch von Medienpolitikern oder ehemaligen Medienpolitikern. Das ist natürlich erwartbar, dass die sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es diese Studie jetzt gibt und dass wir das mal untersucht haben, die Parteizugehörigkeiten, weil man natürlich sagen kann, das gibt schon ein ungünstiges Bild nach außen ab. Und warum muss jetzt irgendwie eine Gewerkschaft einen Bundesminister nominieren? Als fiktives Beispiel jetzt haben die nicht genügend eigene Leute. Ich glaube, dass diese Frage nach dem Politikeranteil vielleicht nicht die allerwichtigste in der Gremiendebatte ist. Aber eben die Frage ist, tut man sich damit einen Gefallen? Und da glaube ich, da könnte man wirklich nochmal drüber nachdenken, ob man diesen Anteil sozusagen, man sagt auch die Staatsschattenbank dazu, also diejenigen, die nicht offiziell Parteivertreter sind, aber vielleicht dann im Gremium irgendwie doch geneigt sind. Also das ist jetzt eine Unterstellung, das gilt sicher nicht für alle, aber die dann doch geneigt sind, Parteidisziplin zu zeigen, dass man die so ein bisschen reduziert. Ne? Das ist eher ein Appell, denke ich. Und ich würde jetzt auch sagen, also wenn man jetzt irgendwann mal für ein Stadtratsmandat für eine Partei kandidiert hat, dann sollte man jetzt nicht für alle Zeiten von so einem Rundfunkratsmandat ausgeschlossen sein. Deswegen, aber das sagt Stavovi eben auch in seiner Studie, wären, glaube ich, Karenzzeiten, also gerade für Spitzenberufspolitiker, eine sehr gute Idee, die es aber auch in einigen Rundfunkgesetzen der Länder auch schon gibt.
Ich habe mich auch gefragt, ob nicht vielleicht zum Teil andere Repräsentanzfragen doch ein bisschen gewichtiger auch noch wären. Also Stavovi bezieht sich ja auch auf diese Studie von den neuen deutschen MedienmacherInnen von vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, wo es einfach darum ging, dass diese Gremien einfach auch total alt sind und überhaupt nicht so die gesellschaftliche Realität der Bevölkerung Deutschlands widerspiegeln zumindest.
Absolut. Und auch das hat das Verfassungsgericht damals erkannt und moniert in seinem Urteil und hat eben den schönen Begriff der Versteinerung benutzt. Also die Länder sollen entgegenwirken, dass die Gremien versteinern. Und da muss man jetzt sagen, in diesen 10, 11 Jahren seit dem Urteil hat sich da schon auch was getan. Also es sind schon neue Gruppen nachgerückt, die vorher nicht vertreten waren. Wir haben jetzt in vielen Gremien LGBTQIQ+-VertreterInnen. Wir haben Menschen mit Behinderungen, die eben vertreten sind, aber auch digitale AktivistInnen und andere Gruppen. Das heißt, ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was getan. Es ist auch neuer Wind mit reingekommen in die Gremien. Dadurch, mancherorts wurden die Gesetze eben auch so geändert, dass Amtszeiten auch begrenzt worden sind. Also, dass man vielleicht maximal 2, 3 Amtsperioden in diesen Gremien sein kann und dann kommen wieder neue Leute rein. Also, ich glaube, da war schon auch der Wille da beim Gesetzgeber und auch bei den Gremien selber, was zu ändern. Ob das jetzt für uns sozusagen immer schnell genug geht, da glaube ich, hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Aber natürlich ist ja auch klar, dass die Leute, die schon drin sind und die da auch Erfahrung haben, dass die A halt nicht so gerne ihre Macht abgeben und dass man B natürlich aber auch diese Gruppen auch ein bisschen bauen kann. Also ich glaube, das hat zwei Seiten. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass man ja auch diese Studie jetzt als Anregung nimmt, um dieser Versteinerung noch weiter entgegenzuwirken.
Kommen wir zum zweiten Punkt, den Stavovi auch moniert, Transparenz. Früher fanden anscheinend ganz viele Rundfunkratssitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das hat sich geöffnet, aber er sagt immer noch, nicht alle Sender streamen zum Beispiel ihre Sitzungen live. Viel gewichtiger finde ich aber, dass selbst wenn man vor Ort dabei ist, kann man als Gast anscheinend kaum nachvollziehen, was beschlossen wird, weil es immer nur so Tischvorlagen gibt, die dann so abgenickt werden. Und weil es auch eine Verlagerung von eigentlich öffentlich gedachten Diskussionen vielleicht in nicht öffentliche Teile gibt. Ist das eine Art von Scheintransparenz, die da stattfindet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ne, auch da muss man so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Du hast ja gesagt, früher quasi gab es gar keine öffentlichen Sitzungen oder nur bei wenigen Gremien. Die Studie der Otto-Brenner-Stiftung ist ja sozusagen eine Wiederauflage von einer Studie, die es 2013 schon mal gab, die damals Fritz Wolf gemacht hat, inzwischen leider verstorbener Medienkritiker. Und damals waren eben tatsächlich nur 4 Rundfunkräte öffentlich. Jetzt sind es wiederum bis auf die Deutsche Welle alle, ne? Also das heißt natürlich, die schmeißen die Öffentlichkeit raus, wenn es irgendwie Datenschutz-Geschäftsgeheimnisse gibt, aber ansonsten ist die Öffentlichkeit da. Also insofern würde ich sagen, da hat sich schon was getan. Natürlich, sobald man irgendwas öffnet, tut sich irgendwo auch eine Hinterbühne auf, ne? Also es wird immer in jedem Gremium, was irgendwie öffentlich ist, natürlich auch Vorverhandlungen geben und ich glaube, das ist ein Stück weit auch wichtig. Ich würde mir aber so wünschen, dass diese Sitzungen dann wirklich auch eher als Diskussionsbühnen benutzt werden. Also in vielen Rundfunkräten ist es dann eben wirklich so, wie auch von dir skizziert, dass Vorlagen abgestimmt werden, die A, dem Publikum dann gar nicht vorlegen und B, überdies aber häufig jetzt auch nicht eine riesige Diskussion gibt. Also Ausnahmen bestätigen hier immer die Regel, aber ich glaube, man würde sich vielleicht einen Gefallen tun, wenn man diese Sitzung etwas stärker als Diskussionsbühne nutzt. Andererseits muss man natürlich sagen, Stavovis Studie hat ja auch gezeigt, manche Gremien treffen sich wirklich nur ein paar Mal im Jahr, bei einigen ist es ein bisschen öfter und da stehen halt häufig schon sehr, sehr viele Themen dann auf der Agenda, weil auch die Pflichten der Rundfunkräte und der Gremien generell gestiegen sind in letzter Zeit. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, was ist realistisch.
Ja, ja, da hat man dann gar nicht die Zeit, um groß zu diskutieren, sondern man muss irgendwie schnell durch die Tagesordnungspunkte durchhuschen wahrscheinlich.
Genau, das ist häufig der Fall.
Aber es passt halt auch, glaube ich, zu diesem auch ja in der Studie angesprochenen, immer wieder über die Jahre kritisierten Selbstverständnis von diesen Rundfunkräten, die sich anscheinend zum Teil gar nicht selbst als jetzt ein Transparenzorgan gegenüber der Öffentlichkeit sehen, sondern eher so als Co-Manager der jeweiligen Anstalten. Also es gibt unterschiedliche Ausstattung der Gremienbüros. Es ist davon auszugehen, dass viele von denen gar nicht hinterherkommen und wirklich nur am Ende so ein Abnickungsgremium im Endeffekt sind. Und das vielleicht auch dazu führt, dass sie von den Sendern kaum ernst genommen werden als wirkliche Kontrolleure. Wie siehst du das denn?
Ich glaube, die Realität ist ein bisschen komplexer. Also ich glaube, auch da hat sich wirklich einiges auch getan in den letzten Jahren, auch eben gerade dadurch, dass neue Leute auch nachgerückt sind, dadurch, dass auch in Gesetzen auch neue Anforderungen für die Gremienarbeit ziemlich stückweise, muss man sagen. Also das ging immer so scheibchenweise, wurde mal eine neue Vorschrift im Medienstaatsvertrag ergänzt, die eigentlich Leute wie ich, die das beobachten seit langem, schon länger mal gefordert haben. Ne? Also es ging sehr langsam, aber immerhin kann man sagen, es wurde umgesetzt. Also ich glaube, da hat sich schon was getan. Und ich glaube auch, man muss immer aufpassen, dass man nicht so in dieses Gremienbashing verfällt. Also ich glaube, es gibt schon sehr viele Leute, die ihren Job da auch wirklich ernst nehmen bei allen Beschränkungen, die sie vielleicht durch die ehrenamtliche Arbeit auch haben. Aber, so, jetzt kommt mein Aber, ich glaube schon, dass das, was du beschrieben hast, auch Teil der Realität ist. Also da gibt es auch wirklich Unterschiede zwischen Gremien. Ich denke mal, im Fall Gelbhaar beim RBB jetzt haben wir, glaube ich, durchaus gesehen, dass der RBB-Rundfunkrat sich bemüht hat, da auch um Aufklärung, auch wirklich öffentlich nicht gezögert hat, den Sender zu kritisieren. Also da habe ich jetzt von außen betrachtet keine Wagenburg.
Gut, die stehen natürlich im Moment auch unter verschärfter Beobachtung, muss man sagen, wahrscheinlich, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, so ein Skandal kann ja auch heilsam sein. Eigentlich war ja das Hauptteil des Skandals, dass die Gremienkontrolle einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Das heißt, hier haben wir das Versagen auch wirklich sehen können, dass offenbar die Geschäftsleitung mehr oder weniger machen konnte, was sie wollte und die Intendantin und das nicht funktioniert hat. Aber wenn das jetzt offenbar besser läuft oder zumindest nach außen hin besser läuft, dann finde ich, ist es doch gut, wenn man daraus gelernt hat. Trotzdem, glaube ich, gibt es unter Teilen der Gremienmitgliedern auch wirklich immer noch diese Mentalität, dass wir machen, ist eigentlich den Sender auch so ein bisschen zu beschützen und vor allem, was wir machen, reicht eigentlich aus für die Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Also wir sind die Vertretung der Öffentlichkeit und wir müssen eigentlich jetzt gar nicht mehr raus und irgendwie stärker mit Leuten reden. Also häufig wird dann auch gesagt, ja, es kommen jetzt nicht wahnsinnig viele Leute zu den Rundfunkratssitzungen. Da kann man natürlich sagen, ja, das stimmt natürlich und wir werden es wahrscheinlich auch nicht erleben, dass irgendwie Phoenix vor Ort jetzt auftaucht und auf den Gängen Gremienmitglieder interviewt. Trotzdem ist es vielleicht schon auch so eine Art Hohlschuld da, der Gremien auch Formate zu finden, um stärker in die Öffentlichkeit zu wirken. Ich habe das mal erlebt vor einigen Jahren, da hat ein Vorsitzender, damaliger Vorsitzender des Rundfunkrates einer großen ARD-Anstalt sinngemäß gesagt, also ich bin der Vorsitzende des Gremiums und ich spreche mit der Öffentlichkeit und ich bin sozusagen der Einzige, der das Gremium nach außen vertritt. Da muss ich schon sagen, das finde ich schon ein relativ fragwürdiges Verständnis dieses Amtes, weil ja auch das Verfassungsgericht mal festgestellt hat, die Gremienmitglieder sind Sachwalter der Allgemeinheit. Ne? Das heißt, sie vertreten jetzt nicht irgendwie den Verband, von dem sie entsendet worden sind oder die Partei, sondern schon die Beitragszahlenden letztendlich. Und ich glaube, da wäre es doch einfach super, wenn man Formate findet, auch jenseits dessen, dass man Sitzungen öffnet, um auf Leute zuzugehen.
Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass die Rundfunkräte auch immer mehr Aufgaben bekommen haben. Vor allen Dingen seit dem dritten Medienänderungsstaatsvertrag. Da sollen sie ja nämlich auch, Zitat, inhaltliche und formale Qualitätsstandards aufstellen. Und sie treffen teilweise ganz schön gewichtige Entscheidungen auch. Ich stelle fest, ich sage immer wieder gewichtig in diesem Interview, aber zum Beispiel darüber, welche Sender eingestellt werden oder welche ins Internet wandern, sollen sie entscheiden oder ob teure Sportrechte gekauft werden. Und danach gab es auch immer mal wieder Ankündigungen, dass sie die Gremien jetzt professionalisieren würden, weil sie ja so große neue Aufgaben haben. Aber mal ganz grundsätzlich gefragt, sind die Leute, die dort sitzen, überhaupt qualifiziert, über das zu entscheiden, was sie entscheiden sollen?
Also wir haben ja sozusagen vom Berufshintergrund der Gremienmitglieder haben wir eine sehr bunte Mischung. Und natürlich sind jetzt nicht alle irgendwie Medienexperten oder Wirtschaftsexperten, also im Rundfunkrat jedenfalls, im Verwaltungsrat. Da wurde eben auch festgeschrieben im Medienstaatsvertrag inzwischen, dass die bestimmte Kompetenzen auch mitbringen müssen, also Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Betriebswirtschaft, Recht oder Medienwirtschaft oder Medienwissenschaft müssen sozusagen irgendwie jetzt nicht bei jedem einzelnen Mitglied, aber in der Gesamtheit der Verwaltungsräte inzwischen vorhanden sein. Allerdings viele der Entscheidungen, die du angesprochen hast, fallen eben auch in die Zuständigkeit der Rundfunkräte mit. Und da haben wir es in der Tat auch erlebt, dass auch Gremienmitglieder und auch wichtige führende Gremienmitglieder in den letzten Jahren auch selber gesagt haben, Leute, es ist schön und gut, dass ihr uns diese Rollen zuweist, aber wir müssen irgendwie schauen, was wir als Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler überhaupt noch schaffen können, ne? Weil das wird natürlich alles immer komplexer. Wir sind im Plattformzeitalter. Wir können den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr so regulieren wie nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Als dass die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mal mit privaten Fernsehsendern als Konkurrenten oder Radiosendern aufnehmen mussten. Inzwischen ist die Realität einfach eine völlig andere. Und deswegen glaube ich, dass wir da irgendwie ansetzen müssen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass jetzt auch im Rundfunkrat zum Beispiel diese Kompetenzen vertreten sein müssen, weil eigentlich finde ich diese Idee super charmant und die ist auch im internationalen Vergleich in der Form relativ einzigartig, dass wir nämlich wirklich so große Gremien, also einige Rundfunkräte sind ja wirklich sehr groß, haben, die entsprechend auch sehr plural sind und in denen dann eben auch Leute drin sind, die vielleicht beruflich nichts mit Medien zu tun haben. Ich glaube, das ist eigentlich gut für den Sender, ne? Weil die vielleicht auch andere Impulse reinbringen. Das heißt, ich würde beim Rundfunkrat da jetzt erstmal nicht irgendwie Mindestqualifikationen festschreiben wollen.
Also wenn man es ändern wollen würde, könnte man es ja in zwei Richtungen drehen. Das eine wäre, man könnte Sachverständigengremien draus machen, so wie der geplante Medienrat, den es ja geben soll, der so den gesamten Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender im Blick halten soll. Aber dabei wärst du dagegen sozusagen.
Also den Medienrat grundsätzlich finde ich ganz sinnvoll, weil ich glaube, wir brauchen auch eine Instanz, die so das große Ganze mit betrachtet und das soll ja dann auch wirklich nach hohen wissenschaftlichen Standards passieren. Also ich glaube, das ist schon eine sinnvolle Ergänzung. Ich glaube, ein Weg, und der schimmert sozusagen auch auf in der Studie von der Otto Brenner Stiftung, ist es einfach die Verwaltungsräte noch ein bisschen professioneller auszustatten und wie das gehen könnte oder gehen kann, das wird der RBB zeigen ab dem nächsten Jahr, denn im neuen RBB-Staatsvertrag, der eben auch dann in der Folge des Skandals angepasst wurde, hat man gesagt, okay, wir müssen wirklich mehr Ressourcen in den Verwaltungsrat stecken, damit sowas nicht nochmal passiert. Und das wird so aussehen, dass jetzt eben, also neben dieser Sachkunde, die schon vertreten sein wird, werden die Mitglieder in Zukunft auch vergütet werden für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Bisher ist es ja ein Ehrenamt, wo man so eine Aufwandsentschädigung kriegt, aber es ist kein richtiger Nebenjob. Und eigentlich kann man sagen, du hast ja Sachen wie Sportrechte auch angesprochen. Beim RBB ging es ja auch um wichtige Bauentscheidungen, ne? Also wirklich sehr komplexe Themen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz sehr charmant, dass man sagt, okay, wir stärken die Verwaltungsräte, vielleicht bekommen die dann auch ein bisschen bessere Gremienbüroausstattung, vielleicht organisieren wir die auch ein bisschen senderferner, also das ist ja immer so der Begriff, die Gremien müssten nicht nur staatsfern, sondern auch senderfern organisiert werden. Und wenn die dann ein festes Zeitkontingent noch haben, die Mitglieder des Verwaltungsrats pro Woche, können sie vielleicht ihre Aufgabe dann auch ein bisschen besser lösen und können vielleicht sogar einige Entscheidungen, die jetzt im Moment noch bei den Rundfunkräten liegen, auch übernehmen.
Ja, die andere Richtung, in die man den Regler ja drehen könnte, wäre, dass man sogar von dieser Vertreter-Gremien-Mentalität noch ein bisschen weiter wegkommt, wenn es um Programm geht und noch mehr auf direkte Beteiligung setzt.
Und ich glaube, hier könnte man sozusagen the best of both worlds irgendwie versuchen zu vereinen. Also ich glaube, man muss die Rundfunkräte jetzt nicht abschaffen, aber ich würde dann, ne, also wenn der Verwaltungsrat jetzt so eine stärkere Rolle bekommt, dann würde ich es für vertretbar halten, wenn man die Rundfunkräte wirklich ein bisschen mehr Richtung Öffentlichkeit noch öffnet. Wie kann man das machen? Also zum einen dieser Versteinerungsaspekt, also vielleicht noch mehr Gruppen mit reinnehmen. Zum anderen, und da muss man natürlich auch realistisch bleiben, ehrenamtliches Engagement ist gar nicht mehr so wahnsinnig en vogue, wie es vielleicht noch in den 70er Jahren oder so war. Spielt sich heute alles eher so ad hoc ab und sehr beschleunigt, auch durch unsere Medienumgebung, die wir haben mit sozialen Netzwerken und so weiter. Aber das kann man ja eigentlich super nutzen und man könnte dann sagen, dass die Rundfunkräte zum Beispiel eben auch dafür verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind, das Dialoggebot der Sender umzusetzen. Also auch das gibt's im Medienstaatsvertrag seit einigen Jahren, eine Pflicht der Sender, dialogisch mit der Gesellschaft quasi ins Gespräch zu treten. Das ist relativ schwammig formuliert. Man könnte das natürlich so ausarbeiten, dass da die Rundfunkräte ins Spiel kommen und zum Beispiel so Beteiligungsformate machen. Es gab zum Beispiel mal so einen ARD-Zukunftsdialog, der wurde vom WDR damals als ARD-Vorsitzanstalt 2021 organisiert. Da waren die Gremien, glaube ich, nicht unfassbar viel dran beteiligt. Man könnte aber eben so eine Beteiligungsform dann auch in die Hände der Gremien, der Rundfunkräte legen. Und warum macht man dann irgendwie nicht öfter mal öffentliche Diskussionen zum Thema, wie sie auch Stavovi vorschlägt? Warum holt man nicht strukturiert irgendwie Feedback ein und macht den Rundfunkrat dann wirklich als so eine Art Scharnierfunktion zwischen Sender und Gesellschaft oder Publikum? Also hin zu einem Publikumsrat. Man muss das jetzt nicht so umbenennen in Publikumsrat. Das ist, glaube ich, eher semantisch, wobei natürlich Rundfunkrat vielleicht auch nicht mehr so aktuell ist heutzutage. Aber ich glaube, wenn man so diese Dialog- und Gesellschaftsfunktion der Rundfunkräte stärkt, dann ist man eben schon mal auf einem besseren Weg Richtung Zivilgesellschaft. Man darf sich natürlich keine Illusionen machen. Das wird jetzt nicht alle Probleme des öffentlichen Rundfunks lösen und auch nicht die Legitimation quasi in die Höhe schießen lassen. Aber ich glaube, dass das vielleicht einfach ein zeitgemäßeres Modell ist, um gerade eben auch über Programmfragen, weil darum geht's ja letzten Endes vor allem bei der Arbeit des Rundfunkrates, ne, dass man auch das Programm mit der Gesellschaft diskutiert, gesellschaftliches Feedback einholt fürs Programm, dass man gerade das auch mal stärkt noch.
Und da nur wieder die Frage, können die das?
Ja, also ich glaube, der Willen und das Bemühen, den sehe ich schon bei vielen da. Man müsste wahrscheinlich die Ressourcen schon ein bisschen aufstocken. Insofern ist das alles, was ich gerade erzähle, wahrscheinlich letzten Endes nicht furchtbar realistisch. Daher bin ich natürlich in Zeiten sinkender Budgets leben und gerade die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks ja eben auch das Streitthema, das medienpolitische in der Hinsicht schlechthin ist. Aber ich glaube schon, dass Ehrenamtliche dazu in der Lage wären. Natürlich, wenn man das strukturiert macht mit Beteiligungsformaten, braucht man natürlich auch ein bisschen Expertise darin. Aber ich glaube, dass man das schon schaffen kann. Und da ist vielleicht ein Blick in die Schweiz ganz interessant. Die Schweiz ist bisschen anders organisiert im öffentlichen Rundfunk als Deutschland. Der Schweizer Rundfunk ist nämlich gar keine öffentlich-rechtliche Anstalt, sondern im Grunde genommen ein Verein, bei dem jeder Mitglied werden kann. Und da gab es eben in der Deutschschweiz einen Publikumsrat, der hinter geschlossenen Türen haben die sich wie so eine Filmpreisjury quasi Sachen angeschaut und die diskutiert. Und dieser Schweizer Publikumsrat hat dann auch beschlossen, okay, das reicht eigentlich nicht, wenn wir uns hier jetzt hinter verschlossenen Türen treffen, sondern wir ändern jetzt unsere Arbeit und wir verstehen uns jetzt als Dialogforum. Das ist ganz neu seit diesem Jahr. Man muss schauen, wie es funktioniert. Aber der Publikumsrat hat eben jetzt speziell in der Deutschschweiz die Aufgabe, Dialogformate zu veranstalten. Und das sind auch Ehrenamtliche. Also ich glaube, das kann funktionieren.
Dominik Speck, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn ihr mehr zu diesem Thema lesen wollt, haben wir euch sowohl die Originalstudie als auch Dominiks Artikel dazu in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und damit auf zur Medienkritik. Der Beginn der Corona-Pandemie ist jetzt 5 Jahre her. Am 11. März 2020 erklärte die WHO die in China ausgebrochene Epidemie offiziell zur Pandemie. Eine gute Woche später wurden in Deutschland die ersten Einschränkungen verkündet. Jubiläen sind keine Nachrichten, aber immer wieder ein beliebter Anlass für Berichterstattung. Entsprechend gibt es nun einige journalistische Projekte, die zurückblicken. Das formell interessanteste Projekt stammt aus der Redaktion von Zeit Online, produziert von Pool Artists. Es kombiniert 2 verschiedene Podcast-Formate in einem Feed, nach dem Motto, das eine tun und das andere nicht lassen.
Ich habe für diesen Podcast nochmal ausführlich mit den Menschen gesprochen, deren Stimme uns alle schon in der Pandemie begleitet hat. Zum Beispiel mit Lothar Wieler.
Wie sehr haben Sie unter Herrn Spahn und Herrn Lauterbach gelitten?
Ganz offen geantwortet, sehr.
Mit Christian Drosten.
Man macht sich ja nur zum Esel. Warum soll man das tun?
Aber wir haben auch mit denen gesprochen, deren Stimme in der Pandemie so ein kleines bisschen untergegangen ist. Und dazwischen können Sie jeden Tag eine kürzere Folge mit meiner Kollegin Anna Karthaus hören.
Genau, das bin nämlich ich. Und ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen eine Chronik der Pandemie geschrieben.
Ich finde, das Format geht auf. Die Interviews dauern über 1 Stunde und lassen sich Zeit, um thematisch in die Tiefe zu gehen. Neben Haupthost Maria Mast sitzt in jedem Gespräch eine Journalistin aus dem Zeit-Team, die über tiefes Wissen zum jeweiligen Thema verfügt und für Einordnungen und meist kritische Nachfragen sorgt. Die kurzen Chronikfolgen arbeiten dagegen mit vielen O-Tönen. Sie werfen auch über das reine Nacherzählen der Ereignisse hinaus journalistische Schlaglichter auf verschiedene Aspekte der Pandemie. Die Entwicklung der Querdenkerbewegung zum Beispiel oder die Art und Weise, wie Corona strukturelle Ungleichheiten in Deutschland auf neue Art sichtbar machte.
Wo die Menschen weniger verdienen, wo es mehr Arbeitslosigkeit gibt und weniger Leute einen Uni-Abschluss haben, in solchen Regionen sterben die Menschen deutlich häufiger an Corona.
Mein einziges Problem mit dem Projekt ist, neben einer durchwachsenen Produktionsqualität, sein fast schon historisierender Rahmen. Ja, der Beginn der Pandemie ist jetzt 5 Jahre her. Aber Covid-19 war ja kein punktuelles Ereignis, sondern eine schleichende Entwicklung, die sich über 3 Jahre lang hinzog. Die WHO hob den internationalen Gesundheitsnotstand erst im Mai 2023 auf. Also vor weniger als 2 Jahren. Allein in Deutschland sind über 180.000 Menschen gestorben. Die Ereignisse der Zeit dürften also nicht nur mir, sondern auch vielen anderen noch ziemlich in den Knochen stecken, selbst wenn sie nicht an Long-Covid leiden. Wirklich abgeschlossen wurde die Pandemie nie. Aufarbeitung ist also dringend geboten. Aber es ist definitiv zu früh, um sich teilweise beinahe nostalgisch zu erinnern. Und der ironisch zugespitzt gewählte Titel des Podcasts, War da was?, wirkt auf mich ehrlich gesagt unnötig zynisch. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren. Und dann hören wir uns auch in 2 Wochen schon wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Kresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.